Willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Willkommen zu einer Store-Tour. Bei mir im Studio ist Karin Leiberg, Director Brand Activation and Strategy bei LigaNova, der Agentur für Marken und Retail Experiences. Und über Letztere wollen wir heute sprechen. Wie müssen sich Marken heute im Store inszenieren, um ihre Kundinnen und Kunden in die Läden zu holen? Welche Trends werden im Retail 2025 wichtig? Wie zwingend ist Gastro? Und wie viel Show is too much? Darüber spreche ich mit Karin Leiberg, jetzt hier im Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo. Karin, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Du bist Director Brand Activation and Strategy bei LigaNova. Sag doch mal kurz, was genau du da machst.
Ja, erstmal hallo Judith, schön, dass wir uns hier wiedersehen. Genau, richtig. Ich bin bei LigaNova für den Bereich Brand Activation und Strategy zuständig. Ich komme ja ursprünglich aus der Trendforschung und dem Journalismus und das bedeutet für mich immer eigentlich so ständig das große Ganze im Blick zu haben. Und für mich so manchmal auch wie so eine Detektivin oder Agentin, die immer so auf der Jagd nach den kleinsten Hinweisen ist, die etwas Größeres über die Zukunft verraten können. Und es geht eigentlich darum, Verbindungen zu erkennen, Muster zu durchbrechen und den Wandel zu verstehen, bevor er eigentlich so in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Und ich glaube, diese Fähigkeit, Entwicklung zu beobachten und auch zu kontextualisieren, was eigentlich das Wichtigste ist, ist eben auch in der Brand Strategy entscheidend. Und hier geht es quasi darum, zu verstehen, was heute passiert, aber auch, was in den nächsten Jahren oder sogar in 5 Jahren passieren wird. Und wir hier im Team Brand Strategy bleiben eigentlich ständig am Ball, um relevant zu bleiben. Und vor allem in einer Welt, die sich ja immer schneller dreht, wo sich Sachen immer schneller verändern und auch sich die Bedürfnisse der Menschen und die Vorlieben stetig weiterentwickeln, ist es eben total wichtig, alles so im Blick zu haben. Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, genau im Auge zu behalten, was in der Gesellschaft passiert, was in der Kultur passiert. Das können Marken sein im Retail, bei Events, auf Plattformen, Communities, bestimmte Zielgruppen. Und mit unseren Monitorings, also wir haben immer so Daily Monitorings und natürlich auch einem gezielten Austausch mit unserer Community, unseren Netzwerkpartnern und auch Leuten aus der Industrie beraten wir unsere Kunden eben dabei, herauszufinden, welche Produkte, welche Services, welche Konzepte heute relevant sind, aber auch morgen relevant sein werden. Und mit diesen Insights bekommen wir ein besseres Gefühl dafür, was die Zukunft bringt und können eben zukunftsfähige Konzepte entwickeln. Und der andere Part ist eben die Brand Activation. Und da geht es vor allem darum, diese ganzen schönen Räume, die wir mit LigaNova entwickeln oder auch gestalten, mit Relevanz zu füllen und diese Räume lebendig zu halten. Und da geht es ganz viel darum, Traffic und Awareness zu generieren. Das kann durch Kooperation passieren, Community-Events, Plattformentwicklung, Formatentwicklung. Also eigentlich alles Maßnahmen, die auf Community- und Brandbuilding und das Engagement mit den entsprechenden Zielgruppen einzahlen.
Hast du wie von Räumen gesprochen, weil sich da ja das dann alles, also deine ganzen Erkenntnisse dann ja manifestieren und da setzt du das ja praktisch um. Du kommst viel herum in deinem Job. Was war denn ein Raum, also es muss ja nicht zwingend ein Store sein, aber was war ein Raum in der letzten Zeit, der dich zuletzt so richtig begeistert hat?
Ich glaube, da gibt es super viele Räume. Also man Raum an sich nimmt, ne, können das ja Retail-Räume sein, das können Ausstellungsräume sein. Ruheräume, zum Beispiel so ein Thema, was jetzt sehr stark entwickelt wird. Also Räume, in denen man einfach Ruhe findet. Viele Leute wissen gar nicht, das ist schon jahrelang unterm Brandenburger Tor, gibt es eine ganz geheime Tür. Und wenn man da reingeht, gibt es da einen Ruheraum, den gibt es schon seit Jahrzehnten und ist ein ganz schönes Sinnbild dafür, dass einfach Räume, die eine Entspannung, eine Entschleunigung bieten, super relevant sind.
Wie sieht der aus, der Ruheraum unterm Brandenburger Tor? Wie kann man sich den vorstellen?
Ja, genau, der ist relativ karg. Also wie gesagt, das hat jetzt kein Designer gestaltet, da stehen Stühle drin und man kann einfach Ruhe finden. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Und ansonsten, wenn ich jetzt in einem weiteren Kontext schaue, also ich war früher immer totaler Fan von den Anthropology-Concept-Stores. Ne? Die gibt's ja schon seit 30 Jahren mittlerweile. Und was ich mag, ist, dass die Stores oft wie so kleine Welten mit einer Auswahl an Möbeln, Mode, Büchern, ja, hantieren. Und die waren eigentlich damals fast die Ersten, die es geschafft haben, diese verschiedenen Welten zu verbinden. Fast so eine Art Vorreiter der Concept-Stores. Und genau, da habe ich jetzt gar keinen bestimmten Concept Store, aber generell mag ich Concept Stores, in denen Produktgruppen und Services vermischt werden. So ein bisschen wie ein Magazin, das verschiedene Themen an einem Ort vereint. Ich glaube, Selfridges macht das super. Die haben ja diesen Corner Store, den sie immer neu bespielen mit neuen zeitgeistigen, aktuellen Themen und Marken auch. Und ansonsten bin ich ein totaler Fan von Nischen-Stores, also Stores, die sich so ganz spitz einem Thema, einem Produkt annehmen. Und da ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Beispiel der IKEA-Store. Ne? Die haben im November letzten Jahres in London ihre ikonischen Fragta-Einkaufstasche einen ganzen Pop-up gewidmet. Total schön umgesetzt in dem typischen IKEA-Blau mit maximalem Color-Blocking. Und genau, IKEA schafft es einfach, die Tasche, die ja eigentlich so ein ganz einfaches Alltagsprodukt ist, in so ein echtes Lifestyle-Statement zu verwandeln. Und ein zweites Beispiel, was ich noch erwähnen kann, ist der Hoka Run Stop Corner Shop in London. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du schon was davon gehört hast.
Nee, beschreib mal.
Das ist eigentlich so eine Anlaufstelle, um sich mit Running Equipments einzudecken. Und der Store ist so ein bisschen wie so ein Späti, fand ich, aufgesetzt. Da gibt's so coole Specials, zum Beispiel einen Geldautomaten, der wirklich funktioniert und der spuckt dir aber spezielle Hokens aus, also an die Marke angepasst, statt Pfundnoten. Und Kunden können sich dann damit Artikel im Laden kaufen. Da gibt's so rubbellose Snacks, aber eben auch Schuhe. Und ich finde das irgendwie ein ganz schönes Konzept. Und der Store wird eben zeitgleich mit der Markteinführung des neuen Schuhs eröffnet. Ich glaube, Bondi 9 heißt der Schuh. Und eben bietet die Möglichkeit, den Schuh auch in einer ganz innovativen Umgebung zu testen. Da gibt es nämlich im Hintergrund von diesem Store so eine Art Flylab. Und da kann man die Schuhe testen. Da gibt es, glaube ich, ich war jetzt da nicht direkt hin, aber so eine Running- oder Activity-Zone. Und genau, ich glaube, so diese Art Konzepte mag ich total gern.
Das klingt alles sehr nach Pop-ups, oder? Also die sind ja, da nur so temporär. Es geht darum, temporär den Fokus marketingtechnisch auf eine bestimmte, jetzt sagst du, Produkteinführung von neuen Hoka zu lenken und zu führen. Ich finde generell, was auffällt, dass die, vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung, dass die Halbwertszeit von so Stores und Inszenierungen dramatisch verkürzt sind. Also wie lange das tatsächlich dann auch noch in der sehr Social Media geprägten TikTok-affinen Kundschaft interessant bleibt, weil man einfach eine andere Rhythmik gewohnt und vorgelebt bekommt aus Social Media. Ist das nur mein persönliches Empfinden oder seht ihr das auch so?
Also ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Es fühlt sich tatsächlich so an, als ob Stores ihre Inszenierung immer schneller ändern oder dass auch bestimmte Konzepte wieder verschwinden. Aber ich glaube, dass das, wie du auch schon gesagt hast, vor allem durch die ganzen temporären Konzepte und Pop-up-Formate, die ja in den letzten Jahren extrem aufgepoppt sind, liegt, ne, oder bedingt ist. Und ich glaube aber, dass die normalen oder fixen Stores da nicht so mutig sind. Aber das ist ja auch gerade so ein bisschen die Rolle von Pop-ups, dass sie eher so als Testlab oder Sprungbrett von Marken genutzt werden, um entweder neue Standorte auszuprobieren oder ja neue Zielgruppen anzusprechen. Und da geht es wirklich eher darum, auch vielleicht regionalen Kulturen näher zu kommen. Man kann auf lokale Bedürfnisse eingehen. Und Marken können auch durch diese Pop-ups und temporären Formate natürlich viel unkonventioneller ihre Communities und Zielgruppen ansprechen und einfach viel mehr vertesten. So. Genau.
Also es braucht dann ja schon offenkundig den physischen Raum. Also es scheint ja schon so zu sein, dass auch was wir sehen, dass gut gemachte physische Stores nach wie vor eine sehr hohe Relevanz haben, auch in den Communities. Oder? Also welche Bedürfnisse befriedigt der physische Store deiner Meinung nach bei den Kundinnen und Kunden?
Ja. Also ich denke, dass es einfach mehrere emotionale oder auch psychologische Treiber hat. Also Menschen suchen eben heutzutage mehr als nur nach einem Produkt. Also Erlebnisse sind ganz wichtig, die Emotionen ansprechen und ihre Bedürfnisse eben auf einer ganz anderen, tieferen Ebene erfüllen. Und das funktioniert eben nur, wenn man sich aktiv in der realen Welt aufhält und Dinge eben wirklich haptisch, physisch erleben kann. Und wie du schon gesagt hast, sie haben echt ein großes Bedürfnis nach Gesellschaft. Das ist eigentlich auch mit allen Leuten, mit denen ich spreche, über das Thema, ja, ist soziale Verbundenheit super wichtig. Und früher gab es eben die Marktplätze, ne, wo man sich getroffen hat. Später waren es dann die Kaufhäuser, dass man so einen Tempel hatte, wo man ganz die verschiedenen Erlebniswelten hatte, von Food bis Kleidung. Und ja, und heute sind es eben ganz andere Beispiele, zum Beispiel eben die ganzen ausverkauften Konzerte von Megastars wie Taylor Swift oder Adele, ne, die sich ganz eigene Arenen bauen oder eigene Showkulissen dahin zaubern. Und hier geht's ja auch um mehr als nur die Musik. Ne? Man kann Musik auch auf Spotify hören oder streamen, sondern es geht wirklich um eine Show, um ein gesamtheitliches Konsumentenerlebnis. ja, die Community drumherum, und die Tickets kosten ja auch bis zu $1,000, also sind jetzt nicht günstig. Und es gab auch Studien, die nochmal so den Tourismus nochmal ausgewertet haben, wie auch hier zum Beispiel auch Fandom eine große Rolle spielt und auch Wirtschaftszweige angekurbelt werden. Also einfach, dass Leute quer durch die Welt fliegen, was nicht immer nachhaltig ist, na klar, aber dass die Leute quer durch die Welt fliegen, um eben diese Erlebnisse zu bekommen und sich zu connecten. Ja, und ein anderes Beispiel, was ich super gerne immer erwähne, sind diese Netflix-Häuser, die eröffnet werden sollen dieses Jahr. Aktuell sind 2 geplant. Und ja, und also Netflix hat früher ja schon immer so Netflix-Live-Erlebnisse geboten, und jetzt geht Netflix eben noch eine Stufe weiter und hat 2 riesige ehemalige Kaufhausflächen gemietet oder wird diese Kaufhausflächen eben umgestalten zu diesen Erlebniszentren. Und das ist,
wie kann man sich das vorstellen? Wo wollen die das machen?
Das ist auf jeden Fall erstmal in den USA. Genau, es sind eben ehemalige Kaufhausstandorte mit, glaube ich, jeweils mehr als 9000 Quadratmetern, also riesig. Und da soll es eben auch Restaurants geben, die optisch in den Kulissen von verschiedenen Netflix-Produktionen gestaltet sind, um sich einfach dieser Story näher zu fühlen. Es gibt Merchandising, ist geplant. Und mal gucken, wie sich das dann gestaltet.
Und mit welchen Produktionen gehen die an den Start? Also ist das dann so Stranger Things oder was kann man sich da vorstellen?
Ja, bis jetzt gibt es noch nicht so viel Infos, aber ich glaube, so Squid Game ist eine sehr beliebte Serie, Stranger Things, Bridgerton, auch so ein Kassenschlager.
Ja, also stimmt.
Viele populäre Serien, Welten, auf jeden
die man
Fall.
Da schaffen kann, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, genau. Genau. Und jetzt noch mal so ein Quervergleich. Ich war jetzt auch auf der Buchmesse in Frankfurt, und da ist es ja auch so, ne, der Umsatz von Verlagshäusern nimmt immer mehr zu, aber weniger Leute kaufen Bücher. Aber da, wo es eben auch einen Andrang gab oder einen Anstieg an Buchverkäufen, sind eben diese ganzen Fantasy-Bücher, wo eben Geschichten erzählt werden. Und sowas ist ja eigentlich das Gleiche, ne, wie mit den Serien, dass man einfach in diese Welten eintauchen möchte, die man vielleicht dann aus den Büchern kennt oder aus dem Fernsehen kennt oder eben von Netflix kennt. Ja.
Also ein bisschen eskapistisches Moment dabei wahrscheinlich.
Absolut, ja. Aber ein anderes Beispiel, was ich noch erwähnen kann, ist zum Beispiel auch Sport. Ne? Sportevents sind ja oft auch immer Ort für maximale Emotionen. Und immer mehr Marken setzen auch auf Experiences oder Experience-Formate im Sportbereich und positionieren sich da eben, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Also ja, LVMH zum Beispiel als Sponsor der Olympischen Spiele 24. Prada hat die chinesische Frauenfußballmannschaft für die FIFA-Frauen-WM 23, war es, glaube ich, gesponsert. Und genau, da gibt es mittlerweile viele, viele, viele Beispiele, die das nochmal so unterstreichen.
Also gar nicht zwingend Sportbrands, sondern aus anderen Segmenten wie Luxury, die sich da quasi dann andocken.
Ja, genau, weil Sport ist so, da finden die Emotionen statt.
Genau, es verbindet, dockst quasi schon an eine bestehende Community an. Das macht es natürlich viel einfacher.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite, ja, wir hatten es jetzt gerade von Netflix, wird natürlich die Gesellschaft immer digitaler und dadurch auch isolierter, und physische Erlebnisse bieten eben einfach, ich drücke es immer so aus, eine Pause von der digitalen Erschöpfung und schaffen einen ganz besonderen Raum für Achtsamkeit, einen Raum, in dem wir uns wirklich präsent fühlen können, wo wir nicht abgelenkt sind durch Bildschirme oder Push-Nachrichten. Und ich glaube, dass für viele, gerade auch in der Gen Z, ne, die so auch Digital Native mit aufgewachsen sind oder jetzt auch die nächsten Generationen, dass so ein Store-Besuch für viele immer noch so eine Auszeit ist oder eine Belohnung, das Wohlbefinden steigert. Man trifft sich mit Freunden und ja, geht so in die City. Und wir suchen ja auch viel nach Inspiration, wollen aufgeladen werden. Und ich glaube, dass das einfach ein anderes Gefühl ist, als wenn man so vom Screen hängt und Produkte durchscrollt. Und genau, eine Studie von der Boston Consulting Group hat das auch belegt und hat auch herausgefunden, dass 70% der Gen Z tatsächlich weltweit ihre Kaufentscheidung auf der Suche nach Inspiration treffen. Und also eine physische Atmosphäre kann man digital einfach nicht ganzheitlich kopieren, ne?
Also hat die Studie auch gesagt, wo sie die Inspiration finden? Also suchen sie tatsächlich physisch oder ist die Customer Journey so, dass sie sich digital inspirieren lassen und dann nochmal aber die Customer Journey abschließen und beenden dann im physischen Store, weil sie eben das Erlebnis suchen?
Ich glaube, genau so, dass man sich auf jeden Fall über Instagram, Social Media kriegt man ja super viel Input und Information und inspiriert sich da. Und ja, selbst wenn es auch so um Sneaker-Drops geht, ne, das ist dann was anderes. Die Leute stellen sich dann mit den Läden an. Es gibt Schlangen. Bei Apple war das damals ja auch so. Oder man schaut sich einmal ein Produkt in Real Life an, bekommt noch ein bisschen, ne, Service dazu, Aktivierungen, kann Dinge auch gemeinschaftlich erleben. Und ja, ich glaube, so Markenerlebnisräume, also ganzheitliche Markenerlebnisräume, werden einfach weiter wachsen. Es gab auch eine tolle Statistik von Statista und da wird davon ausgegangen, dass hier eine Steigerung von 1,1 Billionen Euro gibt im Jahr 2021 und die wächst eben für 2026 auf 1,5 Billionen, was schon sehr viel ist.
Also die Renaissance des physischen Raums, der manchmal schon totgesagt wurde oder wird von manch einem.
Genau. Ich meine, ich kann ihn noch ergänzen. Das ist eigentlich auch so, denke ich, das auch immer, dass der menschliche Geist, also wir leben ja nicht nur von den Informationen, die wir bekommen oder Fakten, die uns umgeben, sondern auch durch Geschichten und Erfahrungen, die uns prägen. Und das hat auch so ein bisschen einen nostalgischen Wert und etwas, was wir auch immer wieder teilen können und auf das wir auch zurückschauen können. Also Erinnerungen und bestimmte Ereignisse sind quasi eine wichtige Quelle für auch Identität und Gemeinschaft. Mhm. Das kann man digital so gar nicht abbilden.
Mhm. Was du gerade gesagt hast, es ging ja so ein bisschen in Richtung Digital Detox, also dass man bewusst eben physische Erlebnisse sucht, um sich von ubiquitären Digitalen abzuwenden. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch das Bedürfnis zu teilen, die Erlebnisse, die man hat. Wie wichtig ist denn das, jetzt wenn man ganz das praktisch umsetzt und an die Räume denkt, an die Stores denkt, wie Instagrammable müssen denn Stores 2025 noch sein?
Ja, also ich glaube, dass das Thema Instagrammable immer ein Thema bleiben wird, ne, dass Leute, also ich schließe mich da auch ein, natürlich immer super gerne auch Dinge teilen und ja mit ihrer Community teilen wollen und Dinge auch zeigen wollen. Und ich glaube, es geht darum, die Balance zwischen Entschleunigung und dieser Instagrammability von Stores zu finden, ne? Und das wird für die nächsten Jahre tatsächlich eine große Herausforderung. Auch wenn der Trend mehr zur Achtsamkeit geht, Digital Detox hast du schon angesprochen, bleibt eben die Verbindung zur digitalen Welt auf jeden Fall bestehen, insbesondere eben über Social Media. Und wird auch immer ein zentraler Bestandteil der Shopping-Experience bleiben und eben auch 2025 eine große Rolle spielen, aber nicht mehr in der Form, dass man jetzt so bloße Selfie-Spots arrangiert. Ne, das sieht man ja auch immer mehr. Das ist dann schon so, okay, jetzt hat man hier noch seinen Selfie-Spot, sondern es geht wirklich weniger um oberflächliche Inszenierung, sondern mehr darum, den Store quasi als Erlebnisraum wahrzunehmen, der Emotionen weckt und Geschichten erzählt. Und Stores müssen einfach ein Erlebnis bieten, das sowohl im realen Raum als auch in der digitalen Welt geteilt werden kann. Das könnte zum Beispiel auch interaktive Elemente sein, Kunstinstallationen oder architektonische Details, die eben eine starke visuelle Identität vermitteln. Und wir merken das auch ganz klar, dass der Einfluss von Social Media auf das Store-Design auch bleiben wird und ja, diese Interaktion und Bestätigung auch eine große Rolle spielt. Ja.
Hm. Und das heißt, also Social Media ist ja der eine Link in die digitale Welt, der andere Link ist Omnichannel Services. Wie wichtig ist das? Also wie wichtig ist Konnektivität eines Stores 2025 und auch danach?
Also nach wie vor sehr wichtig und eigentlich im Retail unerlässlich, aber sollte eben subtil integriert werden. So. Also der Besuch eines physischen Stores bietet eben absolut die einzigartigste Gelegenheit, eigentlich Produkte direkt zu erleben, zu fühlen, zu riechen, zu testen und sich nicht ständig eben im digitalen Bildschirm zu verlieren. Und trotzdem sind eben Omnichannel-Services im Retail unerlässlich. Also die Herausforderung besteht darin, diese zu integrieren und das physische Erlebnis eher zu ergänzen, aber nicht zu überlagern. Also ich glaube, hier muss man die richtige Balance finden. Und ja, so dass digitale Tools eben den Kunden eher helfen, sich zu orientieren, personalisierte Erlebnisse zu genießen und ja, sinnvoll in die Customer Journey einzubinden. Also gerade Produktinformationen, Verfügbarkeiten, solche Themen, ne, die super nützlich sind, dass man die aber so auf Wunsch anbietet, also über verschiedene, ja, unaufdringlichere Connections. Und ja, und dass der Kunde auch das Gefühl hat, die Wahl zu haben, ob er sich jetzt auf diese digitale Ebene begeben möchte oder nicht.
Jetzt haben wir viel über die Rahmenbedingungen gesprochen, was mich aber auch interessiert von dir. Du bist ja quasi die Trendforscherin in gewisser Weise. Was siehst du denn für, wir sind ja noch am Anfang von 25, was siehst du für dieses Jahr so als die großen Retail-Trends? Wir haben ein paar, glaube ich, schon angetippt, aber ich würde da gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren.
Ja, also ich würde sagen, dass es einfach super wichtig ist, einen Service zu bieten. Ne? Service hatte ich mal in verschiedene Dimensionen unterteilt. Also es gibt einfach, gerade wenn man es auch von den digitalen Erlebnissen unterscheiden möchte, müssen sich Marken immer die Frage stellen, was ist jetzt der USP? Warum kommen die Leute zu mir in den Store? Was können die da bekommen, was die digital nicht bekommen? Und das sind eben in meinen Augen Services, die übergreifend dieses einzigartige Erlebnis bieten. Und da hatte ich das mal in so vier Bereiche unterteilt, dass Convenience eine ganz große Rolle spielt. Und ja, dass zum Beispiel auch Services wie Veja Sneaker Cleaning oder der Hermes Laundromat, das ist jetzt schon eine längere Aktion von Hermes gewesen, wo man seine Seidentücher auch waschen und pflegen lassen konnte. Ne? Also ein übergreifender Grund, warum ich da auch hingehe, also übers Produkt hinaus wieder. Und ja, das ist für mich so eine Art Service-Layer. Dann aber auch auf jeden Fall Expertise und Craftsmanship spielen eine Rolle. Die Kunden zahlen quasi ja nicht nur für das Endprodukt, sondern auch für die Expertise, die dahinter steht und auch den Wert des Produktes ausmacht und auch steigert. Also da gibt es super viele Beispiele wieder von Hermes. In the Making ist eine großartige Inszenierung, die quasi einen Blick hinter die Kulissen gibt und die Kunstfertigkeit der Handwerker zeigt. Die Ausstellung ist damals auch getourt und zeigt eben nicht nur das Endprodukt, sondern auch den kreativen Prozess dahinter. Bei der Venice Biennale gab es auch ein schönes Beispiel mit Homo Faber, initiiert durch die Richemont Group auch. Es war eine sehr, sehr große Ausstellung mit über 800 handgefertigten Objekten aus aller Welt, die so in 11 thematische Räume unterteilt waren und auch so mit Live-Demonstrationen, wie Produkte hergestellt werden, bestimmte Techniken wurden gezeigt. Und genau, Marken machen eben diese Handwerklichkeit, das Qualitätsversprechen auch schon in Retail-Konzepten nahbar und geben Einblick in die Entstehung der Produkte, ne, indem sie vielleicht so kleine Werkstätten integrieren, wo man live an einem Entstehungsprozess dabei sein kann. Also das Thema Craftsmanship und Expertise ist super wichtig und wird eben zukünftig noch stärker in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, Loewe macht jetzt auch eine eigene Ausstellung im Frühjahr diesen Jahres auf. Crafted World heißt die in Tokio. Also man merkt verstärkt, dass da Marken sich eher öffnen und Nahbarkeit zeigen. Und ja, also das ist auf jeden Fall was. Ein anderer Trend ist auf jeden Fall, dass man die Stores vielleicht eher als eine Art Destination kreiert, ne? Also ganzheitliche Orte mit einer extremen Aufenthaltsqualität, wo man sich treffen kann, wo es ein Café gibt, Essen, wo es Aktivierungen gibt. Und da ist das Studio Odeonsplatz von Mercedes-Benz ein ganz schönes Beispiel, wo es immer wechselnde Kampagnen gibt, wechselnde Geschichten. Das, was du am Anfang auch meintest, Judith, so, ne, dass die Stores sich immer verändern, ist natürlich bei den Pop-ups vorherrschend, aber es gibt schon 2, 3 Vorreiter wie Mercedes-Benz, die das super gut machen. Das heißt, hier hat man einen Store, der immer alle 3 Monate wie so eine Bühne agiert. Es werden immer komplett neue Kampagnen und Geschichten erzählt und dementsprechend auch im Store inszeniert mit Künstlerkooperationen, mit Community-Aktivierungen. Und man hat immer wieder einen neuen Grund, eben dahin zu gehen und kann sich überraschen lassen. Wir merken auch, dass wir auch verstärkt von Kunden angefragt werden, eben solche Welten zu entwickeln. Und das letzte Thema, was mir eigentlich so am wichtigsten ist, wo ich schon vor Jahren eigentlich so eine Tendenz beobachtet habe, ist eben, dass Marken wirklich so ein Enabler sein müssen, um sich selbst zu verwirklichen. Also im Kern geht es darum, dass ich als Kunde im Mittelpunkt stehe und meine individuellen Needs erfüllt werden. Und dafür ist eben auch wichtig, dass Marken ihre Zielgruppen gut verstehen. Ne? Was ist gerade der Zeitgeist? Was sind die Bedürfnisse? Und ja, Marken müssen darauf antworten. Und Leute sind eben immer mehr auf der Suche nach solchen Marken, Produkten und Services, die sie bei dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, gesünder zu werden oder lange zu leben oder glücklich zu sein, schlau zu sein, einfach zu unterstützen. Und Wellbeing ist da halt ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt aktuell.
Ja, da denke ich an Selfridges, die ja auch immer den Corner Store immer wieder neu aktualisieren mit verschiedenen Markeninszenierungen und vor ein paar Saisons haben die Therapeuten auf die Fläche geholt, Platz für Atemübungen, Hypnose und Coachings geschaffen. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, wie du sagst. Da waren die ja sehr vorne mit dabei, oder?
Ja, es war eine tolle Ausstellung tatsächlich, die hieß, glaube ich, Super Self, fand den Namen schon so toll.
Ja.
Das mag ich übrigens an Selfridges so gerne, dass die auch immer so einen playful Twist irgendwie mitbringen, ne, in den Inszenierungen, die sie da auch umsetzen und sich immer so diesen zeitgeistigen Themen annehmen. Genau, also Wellbeing ist ein großer Wachstumsmarkt und spielt halt eine extrem große Rolle auch in der Gesellschaft und mittlerweile eben auch in den Marketingstrategien. Und bei fast allen Generationen, ob es jetzt die Boomers sind, bis hin zu Gen Z, spielt ja Stress gerade. Es gibt Studien wirklich, die sagen, Stress ist die größte Herausforderung fürs menschliche Wohlbefinden aktuell. Und eben wieder, um auf das Thema Entschleunigung zurückzukommen. Ja, der Wunsch nach Entschleunigung hat sich in den letzten Jahren quasi zu so einer, ich würde sagen, proaktiven Suche nach einem neuen Lebensstil entwickelt und Verbraucher priorisieren auch ihre Ausgaben immer mehr, ne? Inflation, die Wirtschaft verändert sich und Verbraucher priorisieren mehr und konzentrieren sich eben eher auf ihre wesentlichen Bedürfnisse und geben, ich würde sagen, notwendigen Dingen wie Gesundheit, persönliches Wachstum und Wohlbefinden einfach mehr Geld aus. Ja, und ich kann es mir jetzt nur so erklären, dass, weil jetzt gerade alles so chaotisch in der Welt ist, ist natürlich so das eigene Wohlbefinden auch was man selber in der Hand hat, was man vorantreiben kann, auf sich selber achten, ist sehr wichtig. Und genau, so ein VML-Report, die bringen immer jedes Jahr, VML bringt jedes Jahr einen Future Trends Report raus. Und da stand jetzt auch drin, dass eben 70% aller Befragten aktiv danach streben, weniger Dinge zu kaufen oder zu besitzen. Und eher ein Großteil ihrer Ausgaben in erlebnisorientierte Themen, wie zum Beispiel Wellness, zu investieren. Also die Leute legen zunehmend Wert auf immaterielle Werte, die ihr Wohlbefinden steigern und ihnen ja bereichernde Erfahrungen ermöglichen. Und jetzt natürlich für die Marken eine Herausforderung, sich diesen Bedürfnissen anzupassen, ne? Also man ist auf der einen Seite preisbewusster und schaut konkreter, wo man sein Geld ausgibt, aber man ist trotzdem eben auch sehr zielstrebig als Verbraucher. Und wir haben ja ganz viel auch das Thema, dass es heißt, die Innenstädte sterben aus, aber das ist halt was wir gar nicht glauben. Es rücken einfach nur andere Player und Formate nach und testen sich aus. Und das sind Health, Beauty, Wellbeing, Services und Produkte einfach ja stark am Kommen und profitieren ganz klar von der Entwicklung und zeigen auch schon zunehmend Präsenz auf den Retailflächen. Also es entstehen ganz tolle neue Konzepte, die eben nicht nur den Produktverkauf fördern, sondern eben auch neue Services anbieten. Also KDW hat jetzt auch vor kurzem ja eine komplette Etage gelauncht, wo es nur um Beauty-Treatments geht. Galerie Lafayette eben auch in Paris schon sehr lange auf 3000 Quadratmetern das Thema Sport und Wellbeing mit Infrarotkabinen, Treatments. Also auch Department Stores, ne, die so am Straucheln waren oder sind, nehmen sich diesen Themen eben auch bewusst an. Aber da gibt es noch super viele andere Beispiele, die das unterstreichen.
Da sind wir wieder bei den Services als großer Überschrift. Also Service, genau. Service, Service.
Ja, genau. Aber halt eben, 20, wir denken...
25. Mit Purpose. Service mit Purpose.
Ja, genau. Gut zusammengefasst. Wir denken nämlich bei Service immer an, wir halten die Tür auf, ne, oder kriegst einen Kaffee vor Ort und so. Aber es ist viel tiefgründiger. Also Service ist eigentlich alles, was meinen Bedürfnissen entgegenkommt. Und deswegen auch nochmal, ist es wirklich wichtig, dass Marken verstehen, was diese Bedürfnisse sind. Und nur dann können sie eben auch diesen Unterschied leisten und einen Unterschied machen. Und genau. Und einen letzten Trend, den ich da noch aufzählen will, ist eben im Zusammenhang mit dieser Entschleunigung. Es ist jetzt nur so eine leichte Beobachtung, aber wir beobachten eben auch, dass physische Stores durch sehr fokussierte Erlebnisse eine große Rolle auch im Wohlbefinden spielen können. Ich hatte es anfangs von den Nischenkonzepten, ne, wo ich gesagt habe, hey, da gibt's ja spitze Konzepte, die sich, da gab's ja auch diesen Joke, Shop bei Selfridges, ganz witziges Format. Da ging es eigentlich nur um spaßige Accessoires und so, ne, witzige Gadgets, aber auch um Designer-Brands, die sehr spielerisch mit Themen umgehen. Und ja, das finde ich total besonders einfach. Und ich glaube, diese Fokussierung ist super wichtig, weil wir nach, ich sag mal immer, von der Experience Economy sind wir jetzt in der Attention Economy angekommen. Wir senden und empfangen heutzutage echt nur noch so in Headlines, ne? Wir lesen nur noch Headlines. Wir haben eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, einfach durch diesen ganzen Overload an Informationen, den wir täglich erleben. Und ich glaube, Kunden suchen einfach Marken, die ihnen schnell und klar auch sagen können, wofür sie stehen, welchen Mehrwert sie bieten. Und deswegen muss man auch als Unternehmen eben Marketingbotschaften, Botschaften allgemein so gestalten, dass sie auffallen. Und genau, wir hatten eben lange den Trend der Hyperphysicality, ne? Das war diese eher überzeichnete, spielerisch, leicht zugängliche Art der Inszenierung, die eigentlich auch darauf einzahlt, Dinge zu simplifizieren, ne? Die Komplexität rauszunehmen. Aber auf der anderen Seite, als schönes Gegenteil, beobachten wir eben eine Entwicklung zur wirklichen Simplifizierung und Monetisierung, also einen klaren Fokus auf Produkt, auf ein Thema, auf ein Material, auf eine Farbe. Also Pantone hat, glaube ich, im letzten Jahr so viele Collabs gemacht, in meinen Augen wie noch nie. Also Monocolor war ein großes Thema, aber eben auch, ja, bei Zara haben wir es auch gesehen, ne, mit diesem kleinen Café, wo es Croissants gab, Cinemood, das sind auch so Food-Konzepte, die durch die Decke gehen, wo es einfach nur ein Produkt geht und jeder reißt sich um diese Zimtschnecke und andere Läden kopieren das mittlerweile schon. Also ich glaube, dieses Simplifizierte, was man auch jetzt in den Fashion-Shows auch viel gesehen hat, ne? Loewe hat ja eine tolle Kollektion gezeigt letztes Jahr unter dem Titel auch Radical Reduction, wo es auch ganz klar um klare Silhouetten ging.
Also Reduktion von Komplexität und Fokussierung, Kuration ja auch im Prinzip. Ja. Also wir haben ja so viel Auswahl wie noch nie. Du kannst, wenn du dann für dich fokussierst auf ein Produkt, das wirklich gut zu machen und so, dann nimmst du natürlich dem Konsumenten auch Entscheidungen ab und zeigst Richtung an.
Ja, genau.
Du hast jetzt in deinen Beispielen, hast du ja sehr viele Beispiele aus dem Luxussegment gebracht. Weil da sieht man natürlich auch unglaublich viel und unglaublich viel Kreativität. Und wie können denn Brands in der Marktmitte attraktiv für ihre Kunden bleiben? Retailer und aber auch Hersteller.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Marken auch in der Marktmitte durch ein herausragendes Erlebnis, durch tolle Services herausstechen können. Und der frühere Chefdesigner von Apple, Johnny Ive, hat auch mal gesagt, dass es nicht nur darum geht, etwas Schönes zu schaffen, sondern etwas zu schaffen, das Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Und damit schließt sich der Kreis wieder zum Thema, was bewegt die Menschen, ne? Was sind die Bedürfnisse der Menschen? Und es geht eben nicht nur um das Produkt, sondern wirklich darum, wie der Store-Besuch insgesamt wahrgenommen wird. Also angenehme Touchpoints zu schaffen, wie einfach komfortable Umkleideräume, aufmerksame Mitarbeiter. Also so die Details sind sehr wichtig oder generell eine sehr hohe Aufenthaltsqualität tragen, glaube ich, auch dazu bei, dass Kunden sich wertgeschätzt fühlen und ja, der Besuch zu einer positiven Erfahrung wird. Ich finde Marken wie Uniqlo, also ist jetzt ein Beispiel, die bieten eben neben funktionalen Aspekten im Store auch ein großartiges Erlebnis, indem sie eben den Fokus auch auf einfache, aber wie ich finde, sehr effiziente Shopping-Erlebnisse legen. Also von schnellen Checkouts, man hat diese Self-Checkout-Kassen. Alles ist super strukturiert und klar, finde ich, umgesetzt, genau. Ja, oder auch, wenn wir von Erlebnissen sprechen, ich glaube, da muss man gar nicht unbedingt den ganzen Store transformieren und immer diese neuen Erlebniswelten schaffen, sondern einfach so kleine Community-Erlebnisse, ja, entwickeln, wo man auch Talk of Town ist. Die Menschen kommen immer wieder, entdecken was Neues. Also Nike hat das mit seinen Stores ganz schön gemacht und ja, einfach Orte geschafft, wo sich Kunden treffen. Es gibt kleine Sportevents, zu denen man sich anmelden kann. Man kann Equipment testen, an Fitnesskursen teilnehmen. Und das geht ja auch eigentlich weit über das Shopping hinaus. Auch Apple ist ein gutes Beispiel. Apple bietet in seinen Flagship-Stores auch neben dem klassischen Verkauf von den ganzen Endgeräten Kurse an, in denen Kunden lernen können, ne, wie sie das Beste eigentlich aus den Produkten rausholen können. Es gibt Foto-Workshops, man kann Musik- und Filmproduktion lernen. Also gibt's, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Es gibt auch super viele Angebote, zu denen man sich anmelden kann und die ja über den Kauf hinausgeht und den Kunde einfach in die Marke eintauchen lässt. Da gibt's auch noch super viele Beispiele. Patagonia, Lush ist auch ein schönes Beispiel, wo man sich seine Produkte selber zusammenstellen kann. Also es sind eigentlich eher so kleine Tweaks, mit denen man schon einen großen Unterschied auch machen kann, meiner Meinung nach.
Auf welches Store-Opening freust du dich denn in 2025 besonders? Jetzt hast du über viele Beispiele genannt und so, aber was kommt da noch auf uns zu? Was findest du interessant?
Also ich freue mich tatsächlich auf eins, aber das darf ich noch nicht verraten. Genau, aber ich glaube, ich finde immer Stores interessant, die so anders denken. Also das muss immer gar nicht mit einer bestimmten Marke zusammenhängen. Es gab mal ein Laden, der hieß Beta in Palo Alto, wo eben die neuesten Tech-Gadgets einfach vorgestellt wurden. Aber es kann auch der neueste Store von Aesop sein.
Also aber Beta kam dann ganz kurz. Beta kam dann ja so als Retail as a Service nachher zu uns auf den Flächen. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen over, oder?
Ja, das hat sich leider nicht durchgesetzt, aber...
Wieso eigentlich? Ganz kurzer Exkurs für die Nerds unter den Hörern.
Ja, ich glaube, das ist, also ich kenne jetzt nur das Beta-Konzept. Ich weiß, dass es hier ähnliche Formate gab. Das waren ja dann wirklich so in den Beta-Phasen, in den Frühphasen Produkte, die ganz neu auf dem Markt sind. Ich glaube auch, dass die noch gar nicht in die richtige in Rollout gekommen sind. Aber ich fand auch, dass die nicht so richtig gut kommuniziert wurden. Ich kenne es nur aus Palo Alto damals. Ich fand es super. Ich fand es ein richtig schönes Konzept. Aber ja, ich habe dann auch, glaube ich, ja wenig weiter davon gehört. Oder vielleicht fehlte auch die Integration in den Retail hier.
Ja, es wurden Flächen ja vermietet, auch tatsächlich in größeren Modehäusern oder so, beispielsweise Engelhorn und anderen. Aber irgendwie scheint sich das nicht so... Man hört sehr wenig davon.
Ja, das stimmt. Genau, aber ich glaube, wichtig ist, dass man, ja, also mich begeistern eben Stores, die auch eben andere Wege gehen, andere Perspektiven schaffen, ja.
Na, da sind wir gespannt, was du so berichtest, was wir so entdecken, und dann tauschen wir uns im nächsten Jahr um zur gleichen Zeit nochmal aus, was wir so gesehen haben und welche Schlüsse wir daraus ziehen, oder?
Ja, super gerne.
Okay, vielen Dank, Karin, dass du heute da warst.
Danke dir, Judith.
Das war Karin Leiberg und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.